palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag an die Serie Amore Community. Mario Rica und Mario Soike, moin moin, sind wieder am Start für euch Anfang der Woche und das heißt auch eine neue Folge zu allem, was in Italien so auf den Fußballplätzen passiert ist.
Grüße nach München, wie immer.
Es ist eine Folge, die könnte wahrscheinlich 3 Stunden lang gehen. Wir hatten viele Topspiele, wir haben super viele Einsendungen. Also erstmal da an dieser Stelle auch wieder vielen Dank. Ihr liefert wirklich ab in den letzten Wochen, muss man sagen. Auch egal, sei es Feedback oder Stadionerlebnisse. Auf jeden Fall ganz viel Passion ist da am Start, habe ich das Gefühl. Das freut uns sehr.
Amore sozusagen.
Amore sozusagen, Amore. Ja, richtig, super, den habe ich liegen lassen. Ja, aber ganz im Ernst, das wird, glaube ich, jetzt hier eine Folge werden, wo unser Sprechanteil geringer ist als der der Stadionerlebnisse. Oder es wird zu 50-50. Könnt euch da schon mal auf vieles freuen. Wieder einige Einsendungen bekommen. Fragen habt ihr uns auch geschickt. Und ich weiß sogar, dass schon für nächste Woche auch schon wieder Stadionerlebnisse in Planung sind. Also die Landkarte und die Stadien in Italien werden gerade schön bereist von der Community. Das freut uns sehr und wenn ihr alle davon auch noch was habt, dann ist es natürlich umso besser. Und, aber auch, ja, das waren so viele Top-Spiele unterwegs. Ich glaube, wir können gar nicht allen gerecht werden heute. Wir versuchen das natürlich trotzdem, das halbwegs gerecht zu verteilen, werden aber, glaube ich, den Fokus, das was zumindest unseren Sprachanteil angeht, auf Atalanta Napoli legen, weil ich das auch am ausführlichsten begleiten durfte. So. Der Spieltag wurde aber woanders eröffnet, und zwar in Udine. Da gab es ein 1:1 gegen Lecce. Und Marius, da hast du für uns jemanden in die Spur geschickt, kann man das so sagen?
Genau, ich hatte das ja letzte Woche schon angekündigt. Mein Kumpel Jörn, auch bei Twitter unterwegs, war da, hat einen Freund in Udine, den Francesco, und die beiden haben zusammen quasi ein Stadionerlebnis abgeliefert von diesem Spiel. Im Stadion, dessen Sponsorennamen er nicht nennen wollte. So. Und ja, da können wir mal eben reinhören.
Ciao a tutti, liebe Serie Amore Community. Marius hat mich etwas unter Druck gesetzt letzte Woche. Ich solle was aus Udine liefern und das mache ich natürlich sehr gerne. Hier kommt mein Stadionerlebnis aus Udine. Ich bin nicht alleine, neben mir sitzt auch der Francesco, der wird später auch noch etwas zu Udine erzählen und den Saisonverlauf zu Udinese Calcio. Ja, jetzt als erstes, Udine kam ja noch nicht so oft vor im Podcast. Ich finde das Stadion tatsächlich sehr schön. Angekommen am Freitag, ungewöhnliche Anstoßzeit, Freitag 20.45 Uhr. Natürlich haben wir auch das Vorspielprogramm mitgenommen, bisschen Pizza gegessen, bisschen Bier getrunken, sind dann raus zum Stadion, das so ein bisschen außerhalb liegt, in einem fast kleinen Dorf. Und das finde ich sehr schön, weil man an diesem Dorf gibt es 3 Bars, wo man weiter Warm-up sich gönnen kann. Das haben wir dann natürlich auch gemacht, waren dann trotzdem rechtzeitig im Stadion. Vielleicht noch zum Stadion Friuli, wie ich es nenne. Den Sponsorennamen lassen wir jetzt mal weg. Finde ich eine wunderbare Lösung aus Tradition und neu, weil es wurde ja irgendwann umgebaut. Die Haupttribüne ist noch die alte Haupttribüne und die 3 anderen Tribünen wurden neu gebaut. Das Spielfeld quasi oder die Tribünen direkt ans Spielfeld gelegt. Und es ist vielleicht aus dem Fernsehen dem einen oder anderen bekannt, weil es so schöne bunte Sitze hat. Davon hat man aber gestern gar nicht so viel gesehen, weil es ziemlich ausverkauft war. Karten, muss ich ehrlich sagen, unfassbar günstig für 15 Euro, wirklich ein Top-Sitzplatz. Und was ich am schönsten fand oder am besten fand, dass tatsächlich alle im Stadion mitgemacht haben beim Klatschen, beim Liedersingen und tatsächlich von der Oma bis hin zu den Kindern, vom Anzugträger bis das war echt faszinierend für mich, weil ich das so selten erlebt habe bisher. Stimmung war grundsätzlich gut. Aus Lecce waren tatsächlich dafür auch Hut ab. Über 2000 Leute da, hatten eine Ultrafahne, ein paar Doppelhalter und haben ein paar Blinker losgelassen, haben da auch für Atmosphäre gesorgt, dementsprechend. Allerdings lastete über dem Spiel und auch die ganze Atmosphäre vorm Spiel war schon so ein bisschen nervös. Und dazu wird vielleicht Francesco gleich noch ein bisschen was sagen. Bitteschön, hallo, ciao Francesco.
Hallo. Ja, stimmt. Wir waren alle sehr, sehr nervös. Gestern waren sehr wichtige Spiele. Die letzten 4 Spiele haben wir nicht gut gespielt, ehrlich gesagt. Nur 3 Punkte. Dann haben wir gegen Monza im Pokal verloren. Und gegen Lecce war echt wichtig. Aber hat nicht geklappt. Ein Punkt ist besser als kein Punkt, oder? Unsere Traum, wieder in Europa League zu spielen, geht's weiter. Am Dienstag spielen wir gegen Spezia, gegen unseren alten Trainer Luca Gotti. Mal gucken. Wir glauben, dass es möglich ist, 3 Punkte aus Spezia zu nehmen, aber mal sehen. Forza Udinese.
Ja, vielleicht noch zum Spiel genau. Erste Halbzeit war von Udinese richtig grottig, muss man so sagen, beziehungsweise sie haben es Lecce ziemlich einfach gemacht. Die haben sich hoch reingestellt und dann war spielerisch war es nicht so viel. Deshalb ging die erste Halbzeit definitiv an Lecce. Auch mit 2 Aluminiumtreffern in der zweiten Halbzeit hat sich Udine dann reingehängt, wurde deutlich besser und am Ende ist, glaube ich, das 1-1 auch verdient. Auch wenn in der letzten Minute was passiert ist?
Ja, Roberto Pereira, unser Kapitän, hat die letzte Möglichkeit gehabt. Schade, weil Falcone, der Torwart von Lecce, hat echt gut gemacht. Schade, weil Stadio Friuli wäre explodiert, sagt man.
Ja, klar. Ja. Ja, und dann war das Spiel zu Ende und dann sind wir natürlich wieder raus hier zu den kleinen Kneipen in die Bar dello Barstadio. Und ich sag mal so, wenn man da gab es dann auch einen 40. Geburtstag zwischendurch und wenn man, ja, war plötzlich auch wieder Freibier da. Also von daher, das war auch sehr schön, alles in allem. Leute, fahrt nach Udine, ich kann es nur jedem empfehlen und ciao.
Ciao a tutti.
Ich glaube, den Kater nach dem Spiel habt ihr euch verdient und so viel schon mal vorweg. Also erstmal natürlich danke für die Einsendung auch.
Ja,
und,
danke auch. Ja.
So viel schon mal vorweg, da kommt noch was, da kommt noch mehr, denn Jörn hat noch 2 weitere Spiele an diesem Wochenende gesehen, wobei er gesagt hat, zum Monza-Spiel möchte er nicht so viel sagen oder möchte er nichts sagen. Die haben ja 2-0 gewonnen gegen Hellas, genau. Am Sonntag und da dort aber in der Kurve wohl den Ultras von Sporting Gijón zum Geburtstag gratuliert wurde und es sich dabei um ausgesprochen rechtsextreme Leute handelt, wollte Jörn nicht so viel dazu sagen. Lässt aber darüber quasi dann seine Frau grüßen, weil die ihm diese Tickets oder diese Reise zum 40. geschenkt hat.
Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, komm, wenn du es gerade einmal angesprochen hast zu der Partie, habe ich auch nur noch zu sagen, wirklich, ey, Alter, wie viel Pech kannst du haben?
Ja.
Stefano Sensi schon wieder verletzt.
Obwohl er richtig gut reingekommen ist in die Saison.
Ja, auch in der Partie wieder stark gespielt und dann, ja, herzzerreißend unter Tränen vom Platz getragen worden.
Ja, Palladino, der Trainer, meinte dann auch noch, dass Sensi in erster Linie halt aus Schock und aus Angst so reagiert hat und es noch nicht klar sei, wie schwer die Verletzung wirklich ist.
Mhm.
Aber bei der Vorgeschichte, ja, kann man.
Ich glaube.
Muss man wahrscheinlich erstmal vom Schlimmsten ausgehen.
Ich bin mir aber jetzt gerade gar nicht sicher, ehrlicherweise, ob das jetzt wieder da an der Stelle war, wo es sonst irgendwas war. Ich glaube nämlich nicht, ne?
Das war aber auch ein, weiß ich, Außenbandriss, Knöchel oder so.
Ja, genau, Knöchel, ja.
Dann kann er schon auch trotzdem bis Februar raus sein. Also,
so. Klar, wenn auch wieder die Bänder dran sind, da kann man ja fast hoffen, dass es dann nur gebrochen ist, einfach, ne?
Ja.
Nur, in Anführungszeichen.
Ja, verstaucht krass. Vielleicht.
Ja, gut, aber ob es jetzt verstaucht ist oder ein bisschen mehr, das merkt man dann doch eher als Spieler, glaube ich, auch
selber
ganz gut. Ja, so ist das. Dann Habe ich gerade schon gesagt, großer Fokus natürlich auf das Spitzenspiel. Ich habe, glaube ich, habe es im Live-Kommentar gesagt, oft inflationär gebraucht, dieser Begriff, aber da passt er dann doch per Definition. Erstens, was die Tabelle angeht, zweitens auch, was zumindest die ersten 45 Minuten angeht. Der zweite Atalanta hatte den Tabellenführer aus Neapel empfangen und Napoli gewinnt das Ding. Und ja, Bergamo, zumindest zur Pause, glaube ich, saß man da vielleicht in der Kabine und hat sich gedacht, warum eigentlich? Also die ersten zwei, drei Minuten sah es aus, als würde so Napoli Spielkontrolle, wie sie es halt gewohnt sind, aufnehmen. Und dann hat aber Gasperini da einen Matchplan gehabt, der super gut aussah, mit dem Napoli lange auch nicht zurechtkam. Es wurde super aggressiv draufgegangen, immer wieder schnelle Bälle in die Tiefe, heftiges Umschalten. Ein Lookman, der überragend war. Und nachdem es schon einige Chancen gab, dann sozusagen hat man einen Handelfmeter erzwungen. Osimhen hatte den verursacht und Lookman, ja, also haut den in den Winkel, ist schon fast untertrieben, ne? Also
ja, das, da bist du im Live-Kommentar ruhig geblieben, ne?
Ja, als ich dann das erste Mal den in der Hintertor-Slow-Mo gesehen habe, wo du dann wirklich siehst, wie der da einschlägt, also ist schon lange her, dass ich so einen Strafstoß gesehen habe. Also gute da oben links rein, wo der Torwart nicht, oder rechts rein, wo der Torwart nicht rankommt, gibt es ja schon ab und an, aber mit so einem Bums und so viel Präzision, das war schon allerhand.
Ja, der Mann hat Selbstvertrauen gerade.
Genau, ja, das hat ja Christian Bernhard auch gesagt, das kommt ja dann so irgendwie ein bisschen mit dazu und dann schießt du den Elfmeter auch so. Und danach ging es eigentlich so weiter, dann also Napoli hat nicht so richtig in ihr Spiel gefunden und ist dann aber wirklich gerade aktuell eine, so abgedroschen das klingen mag, eine Spitzenmannschaft. Osimhen mit der allerersten Chance wirklich, und das ist vielleicht der einzige wirkliche Fehler in der ersten Halbzeit, den Atalanta macht, da wird eine Ecke kurz auf Zielinski ausgeführt und da sind alle viel zu weit weg, da schlafen sie extrem. Ich glaube, Højlund gibt da dann auch nicht genug Druck. Christian hat natürlich auch recht, wenn er dann die Vorlage von Piotr gelobt hat, weil die ist dann natürlich auch perfekt gut getimt, schön temperiert, fällt sie da runter. Osimhen stiehlt sich da zwischen dreien, glaube ich, weg und köpft dann ein. Das war in der 23. Elfmeter-Tor, in der 19. davor. Und da hatte ich kurz das Gefühl, das könnte jetzt dazu führen, dass man bei Ladea so ein bisschen so einen kleinen Schock hat und denkt so, ey, Alter, wir spielen so gut und jetzt zack, wieder 1-1. War aber mitnichten der Fall. So nach ein, zwei Minuten waren die wieder im Spiel. Weiter ihr Ding gemacht. Klar, Napoli hatte trotzdem mehr Ballbesitz. Glaube ich so an die 65%. Aber oft kaum ohne Raumgewinn und Atalanta immer wieder Nadelstiche. Ich finde, die waren richtig gut im Spiel drin. Ja, verpassen es dann aber auch, irgendwie nochmal ein Tor zu machen. Und dann kommt eine Szene, ein Zweikampf, ein Laufduell, das, ja, glaube ich, Victor Osimhen gerade ganz gut beschreibt. Also Demiral, ich habe ein paar Mal gesagt, besser kannst du es nicht verteidigen eigentlich. Er ist ja an ihm ran, es ist kein Zentimeter, kein Blatt Papier passt zwischen die zwei, richtig körperlich, bleibt die ganze Zeit stabil, hat den Zweikampf eigentlich schon gewonnen, aber Victor hört einfach nicht auf, klaut ihm da den Ball, hat dann noch das Auge für Elmas und der netzt dann auch noch ein, Elmas im Übrigen, und das ist uns dann, er war sozusagen der Ersatz für Quiccia, der ja Rücken hatte, und abgesehen von vorm Spiel bei der Aufstellung haben wir danach nicht mehr großartig über Kvaratskhelia reden müssen, weil, klar, okay, der hätte, Vergleich hinkt natürlich, aber das ist dann auch wieder so ein Napoli-Ding. Elmas auf einer ihm eigentlich nicht perfekt zugeschnittenen Position, da super viel gearbeitet, geackert und dann halt eben auch noch das Tor gemacht, was halt dann im Endeffekt dann beim Fußball zählt. Und ja,
Es ist, ich glaube, wir haben das auch jetzt schon häufiger gesagt, es läuft einfach so gut und das treffen auch alle. Also er müsste dann ja, ich glaube, er hatte vorher noch kein Tor erzielt, müsste dann jetzt so schon mit also mindestens der 14. sein im Kader, der getroffen hat diese Saison.
Na, wobei, lass mich kurz überlegen, ich glaube, eins hatte er schon.
Stimmt, hatte er. Ja. Mist, na gut. Aber trotzdem.
Ja. Und Victor Osimhen, er hat mal gegen Lecce getroffen.
Ja.
Elmas.
Ja.
Und Victor Osimhen, wenn man sich jetzt seine letzten Einsätze anguckt, gegen die Rangers war er nur auf der Bank, hat er gegen Ajax getroffen, gegen Bologna getroffen, gegen die Roma getroffen. Das war ja auch so ein ähnliches Tor, da wie er da Smalling abkocht.
Ja, auf jeden Fall.
Dann gegen die Rangers auf der Bank, dann 3 gegen Sassuolo, okay, gegen Liverpool dann auch nicht getroffen, aber jetzt wieder gegen Atalanta und plus Assist, also
führt auch die Torjägerliste an, gerade mit 8. Ist, glaube ich, so in Italien im Moment der, auf jeden Fall der unangenehmste Stürmer, gegen den du spielen kannst, glaube ich.
Ja, und er hatte jetzt trotzdem auch sonst den Demiral ja aus dem Spiel rausgenommen fast. Also der war überall bei ihm, egal wie tief sich hat Osimhen fallen lassen. Demiral, wenn Osimhen eingeblendet wurde, stand so mit dem Kinn hinten in seinem Nacken, stand ja einfach Demiral hinter ihm. Hat auch sonst nicht viel Bälle festmachen können und so. Also Demiral hat eigentlich fast jeden Zweikampf gewonnen, nur halt den nicht.
Ja, und das daraus, reicht dann halt gerade, ne?
Ja, das ist halt eine krasse Qualität. Dann bis dahin auch faires Spiel oder beziehungsweise hat auch alles im Griff gehabt von Mariani, dem Schiedsrichter, muss man bis zu dem Zeitpunkt sagen. Dann ging es in die Kabine. Spiel ging weiter. Ich glaube, es waren noch keine 90 Sekunden gespielt. Da hat Meret die erste Ermahnung bekommen, doch nicht die ganze Zeit auf Zeit zu spielen bei einem Abstoß. Finde ich auch schon bemerkenswert. Und dann war, glaube ich, der Matchplan so ein wenig oder das, was Balletti auch gesagt hatte, wir machen jetzt hier, wir unterbrechen den Spielrhythmus die ganze Zeit. Also wurde sich bei jedem ruhenden Ball, bei jedem Einwurf wurde sich sehr viel Zeit gelassen. Dann wurde es auch nicklicher, kleinere Fouls. Und das alles spielt dann natürlich eher Napoli in die Karten. Man muss dann auch sagen, hat irgendwann, ohne dass da großartige Fehlentscheidungen dabei gewesen wären, hat Mariani seine Linie komplett verloren.
Ärgerlich, warum das immer passiert.
Ja, also das hat mir dann überhaupt nicht mehr gefallen, ehrlicherweise, wie er das gemacht hat. Und naja, Napoli hat das alles gerne mitgenommen. Und was dann auch irgendwie ganz bezeichnend war, dass Atalanta in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz hatte. Also da hat dann Napoli denen auch ein bisschen mehr das Leder überlassen, sich selber mal wieder ein bisschen tief gestellt. Und dann hat man gemerkt, dass dann da tatsächlich Bergamo Probleme hat, mit dem Ball ein bisschen mehr anzufangen, Chancen zu kreieren, das wurde immer weniger.
Ja, das ist dann vielleicht der Nachteil daran, dass die Taktik insgesamt die Saison ein bisschen umgestellt wurde, dass man halt so sich auf andere Stärken besinnt und dann den Schalter nicht innerhalb von Sekunden umlegen kann, quasi aktuell.
Ja, also ich würde fast sagen, in der ersten Halbzeit Gasperini mit dem besseren Matchplan und in der zweiten hat Spalletti ihn dann ausgecoacht.
Ja. Da war er auch nicht so begeistert am Ende, ne?
Ja, das hatte natürlich auch dann auch was mit Mariani zu tun.
Ja, klar.
Ganz kurz, ja, es gab noch eine sehr gute Chance durch Mähle in diesem Nachschuss, der dann irgendwie über Handgesicht Oliveira an die Latte geht. Ansonsten hatte man aber das Gefühl, die können jetzt da auch nochmal 20 Minuten weiterspielen und die machen kein Tor. Was mich dann zu dem Punkt des Schiedsrichters bringt. Also wie gesagt, er hat es halt insgesamt alles dann nicht clever gemacht, auch wo er mal eine gelbe Karte gegeben hat, wo er mal keine gelbe Karte gegeben hat. Dann wollte er wieder die Zügel lang lassen, dann hat er wieder kleinlich gepfiffen. Fand ich nicht gut. Und dann gibt er halt 4 Minuten Nachspielzeit, die bei diesem zerfahrenen Spiel ohne, also ich habe auch gedacht, vielleicht kannst du da sogar wobei 5 geben, wobei so viele krassen Unterbrechungen gab es nicht, also 4 wahrscheinlich in Ordnung. Und dann nimmt Napoli in diesen 4 Minuten einen Doppelwechsel vor. Und ich glaube, Mariani pfeift halt dann ab bei 4 Minuten und paar Sekunden.
Ja.
Und dass sie das dann krass aufregt, verstehe ich. Es gab davor noch so eine Rudelbildung mit gelben Karten für Atalanta-Spieler und Gemecker und so. Da kann ich dann tatsächlich verstehen. Ich glaube, das hat er auch einmal zu ihnen irgendwie gesagt, so beim Rauslaufen, hat gemeint, so, ey, ganz ehrlich, wenn ihr mit mir diskutiert die ganze Zeit, das muss ich nicht nachspielen lassen. Das verstehe ich. Er hätte sich das Leben aber super leicht machen können, indem er einfach diese 2 Auswechslungen 30 Sekunden addiert hätte.
Ja.
So, dann wäre er selbst nicht angreifbar gewesen. Gut, wie viel Gasperini dann daraus macht, ist ja ihm überlassen. Ist ja jetzt auch irgendwie nicht bekannt dafür, dass er da komplett nochmal in sich geht, bevor er über Schiedsrichter spricht. Muriel übrigens auch. Hast du gesehen bei Instagram?
Nee, hat er sich auch ausgelassen.
Er hat geschrieben, wenn du einen Schiedsrichter brauchst für ein 18-Uhr-Spiel, aber der schon Abendessen reserviert hat irgendwo für 20 okay, Uhr, dann bist klar. Du vielleicht in Eile. Weiß ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, Muriel hätte ja auch ein Tor machen können, aber der stand gar nicht im Kader.
Nee, der ist nur angeschlagen. Ja, Zapata haben sie auch nicht so richtig ins Spiel reinbekommen nach dessen Einwechslung. Der wartet noch auf sein erstes Saisontor.
Ja, beide, ne? Also sowohl Muriel als auch Zapata eher enttäuschend.
Ja, aber Zapata war natürlich auch lange verletzt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also. Aber nicht das, was man von ihnen gewohnt ist. So.
Ja, klar, das kommt noch mit dazu. Ansonsten ist es dann natürlich für Atalanta ein bitteres Ding, aber ich glaube, sehr grämen muss man sich immer noch nicht. Nach dem Umbruch, man steht immer noch auf den Champions League-Rängen und fährt als nächstes nach Lecce. In 2 Tagen ist das. Hier, englische Woche ist, ne? Wollten genau. Wir gleich eigentlich genau. Ganz direkt am Anfang sagen, dann wir hier tippen. Tippen, jetzt kurz auf Pause drücken, tippen, nicht vergessen, englische Woche. Das ist immer prädestiniert dafür, dass man das dann mal sein lässt oder verschläft. Und Napoli empfängt als nächstes Empoli, das dann schon am Dienstag. Dienstag ist ja auch immer Champions League-Tag. Lass uns ganz kurz, Napoli zwar verloren bei den Reds von Jürgen Klopp, aber aufgrund der Tordifferenz dann das Ganze als Spitzenreiter trotzdem beendet. Diese Gruppe ist, glaube ich, in der Auslosung
direkter Vergleich, die Tordifferenz im direkten Vergleich.
Die Tordifferenz
so,
im direkten
so viel, Vergleich. So korrekt.
Oh, sie sind Gruppenerste geworden. Und, ja, wobei PSG ist ja noch Zweiter geworden, das war ja auch wild.
Ja, in der Tat. Das
steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Nur kurz hier Full Disclosure. Wir nehmen auf, bevor das Achtelfinale in der Königsklasse ausgelost wurde. Also keine professionellen Einschätzungen, zumindest Stand jetzt nicht.
Zu Napoli gegen Leipzig.
Wobei ganz ehrlich, das Achtelfinale ist dann eh erst irgendwann im Februar wahrscheinlich.
Oder? Ja,
ja, also da haben wir noch genug Zeit, über deinen Lieblingswettbewerb zu sprechen. Wenn wir schon bei Königsklasse sind, dann, oder wolltest du noch was zu Atalanta oder Napoli?
Nee, lass uns ruhig eins weitergehen.
Mal kurz nochmal einmal, 11 Siege aus 13 Spielen, 2 Unentschieden, 35 Punkte, 32 zu 10 Tore. Das ist die SSC in der Hinrunde 2022.
Reiner Spitzenklub.
Ja, und Kim war auch geil nach dem Spiel.
Ja, hat er schon gelernt. Ja,
ja hat er schon gelernt.
Mario hat die typische italienische Handgeste gemacht.
Genau, ja. Doch, das war ein sehr emotionaler Auswärtssieg für alle. Mit einem Auswärtssieg des Willens. So, um da nochmal eine Floskel zum Abschluss hinten heran zu klatschen. Also, in der Champions League hat auch, bei Inter war es ja klar, aber Milan noch das Achtelfinale klar gemacht durch einen Heimsieg gegen Salzburgo und...
Der alte Mann und das Tor, habe ich gelesen.
Der alte Mann und das Tor, das ist schön. Marc war da.
Ja, ciao a tutti, Marius, Mario. Das, was ihr gerade gehört habt, war der Torjubel beim 1:0 von Milan gegen Salzburg am vergangenen Mittwoch, den 2. November. Torschütze Olivier Giroud, der auch an den drei anderen Toren noch beteiligt war und ein echt absolutes Megaspiel abgeliefert hat. Heute ist Sonntag, ist also schon wieder ein paar Tage her, dass das Spiel stattgefunden hat. Zwischendrin war schon wieder auch gestern Abend Milan gegen Spezia mit einigen grauen Haaren, die ich da, glaube ich, wieder bekommen habe. Aber auch mit einem Megator von Giroud in der 89. Minute oder sogar 90. Minute. Das habt ihr wahrscheinlich oder werdet ihr noch besprechen, aber das ist schon wieder, so lange ist das schon wieder her. Aber ich war am Mittwoch dann in Mailand im Stadion. Das Stadion war wieder ausverkauft, volle Hütte. Sogar Salzburg hatte fast den gesamten Gästeblock voll gemacht. Es war auch gute Stimmung. Irgendwann schwappte auch die Laola durchs Stadion. Ich fand, insgesamt war die Stimmung so ein bisschen schlechter oder ruhiger oder weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Schlecht ist jetzt das falsche Wort, aber es war nicht so laut wie zum Beispiel bei dem Spiel Milan-Genoa, bei dem ich letzte Saison war, wo über 90 Minuten es mega laut war. Damals war ich mit meiner Tochter, die das auch am Anfang jetzt so störend empfand. Das war diesmal nicht so. Es gab da auch ein paar Mal so ein bisschen Ruhephasen. Aber insgesamt war es trotzdem gut, aber vielleicht ist das Publikum unter der Woche auch ein anderes als am Wochenende. Kann natürlich alles sein. Aber wie gesagt, Laola gab es auch. 4 Tore, war sogar noch ein 5. was Giroud geschossen hat, was abseits war. Da gab es viel zu bejubeln, viel zu besingen. Von daher war das trotzdem natürlich Granate. Ich will da jetzt auch gar nicht so lange zu erzählen. San Siro habe ich ja schon mehrfach was erzählt. Geiles Stadion, immer wieder. Milan, geiles Team, immer wieder. Jetzt auch in der Champions League im Achtelfinale, auch gut. Vielleicht nimmt mich ja jemand mal mit woanders hin. Marius ins Taginadi oder so, dann muss ich nicht immer was aus dem San Siro erzählen. Aber da gehe ich natürlich trotzdem immer am liebsten hin. Werde ich auch weiterhin tun. Hoffe, ihr habt eine schöne, schöne Woche. Und jetzt ist ja nochmal 2 Spiele und dann eine sehr lange Pause, auf die ich mich zwar nicht freue, aber ich glaube für Milan so ein bisschen herbeisehne. Und hoffe dann, dass im Januar alles noch viel besser wird, als es jetzt sowieso schon ist. Ciao, ciao!
Genau, auf den Sieg gegen Spezia können wir gleich kurz noch zu sprechen kommen. Da war Jörn dann eben ja, wie gesagt, auch noch. Aber ja, ich glaube, das war mal eine Ansage, wie man sie von Milan in der Champions League erwarten möchte, oder?
Definitiv. Da haben sie diese Saison dann, als es drauf ankam, wenig Anlass zum Zweifeln gegeben. War stabil, souverän, da hat das Team aus Salzburg zu keinem Zeitpunkt irgendwie auf mich den Eindruck gemacht, als hätte man da Aktien in dieser Partie.
Da war es gegen Spezia schon ein bisschen enger.
Das stimmt. Und genau, du hast es schon gesagt, ne? Da ist Jörn auch vorbei.
Genau, er ist, glaube ich, dann mit dem, er hat den Freccia Rossa noch sehr gelobt, mit dem er dann von Udine nach Mailand gefahren ist. Und hat sich dann seinen Kindheitstraum von San Siro erfüllt.
Als ich heute im Zug Richtung Mailand saß, ist mir noch was Schönes eingefallen, eine Anekdote zum Stadionerlebnis im Udine. Und zwar, wie es zustande kam überhaupt, 2010 war es, glaube ich, saßen Francesco und ich in einer Kneipe in Hamburg und da hat er quasi meine Liebe zum Calcio endgültig entfacht und hat mir damals dann das Versprechen abgerungen, dass ich auf jeden Fall nach Udine kommen soll, Serie A gucken. Das konnte ich jetzt endlich einlösen. Obwohl ich 2019 schon da war, während der U21-EM, war das jetzt was ganz anderes. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Francesco und allen anderen Leuten in Udine bedanken für diese unfassbare Gastfreundschaft. Wow, Wahnsinn. Grazie mille. Und eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viel zum Mailand-Spiel sagen. Ich war nämlich heute Abend bei AC Mailand gegen La Spezia. Oder Spezia. Und naja, San Siro kam schon öfter vor beim Serie Amore Podcast. Von daher wollte ich da jetzt kein Stadionerlebnis abliefern. Aber ich muss wirklich sagen, Leute, VAR. Irre. Nach 15 Minuten hat es so ausgesehen, als würde die AC das alles kontrollieren, als würde es ein 4-0 geben. Dann fiel ja auch das hochverdiente 1-0 und plötzlich braucht der VAR 5 Minuten, um dieses Tor festzustellen. Ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ich habe noch keine Fernsehbilder und keinen Ticker gelesen. Ich kann jetzt nur wirklich das subjektive Empfinden aus dem Stadion schildern. Das war Wahnsinn. 5 Minuten dort warten zu müssen. Die Spezia-Spieler sind ja zwischendurch was trinken gegangen. Und ich sage mal so, wenn ich morgen auf den Domplatz in Mailand gehe und jedem einzelnen Touristen ein Schimpfwort an den Kopf werfe, was neben mir gefallen ist und um mich herum, da habe ich immer noch welche übrig, um zu Hause meine Freunde in Hamburg und die Familie zu versorgen. Alter Schwede, ich glaube, ja, VAR, irgendwas mit Katzo, ihr könnt es euch vorstellen. Das war dann irgendwann klar. Und nichtsdestotrotz muss ich ehrlicherweise sagen, in der 50. Minute war ich kurz vorm Einschlafen. Hat vielleicht auch mit gestern zu tun in Udine. Aber das Spiel war echt an einem plätscherte so vor sich hin. Ja, und dann erzielt ausgerechnet Daniel Maldini das Tor. Das wird sicherlich in allen Gazetten ausgewälzt werden. Maldini ist übrigens der dritte Maldini, der in San Siro trifft. Aber ich glaube, der erste, der es nicht im AC-Trikot tut. Ja, dann trifft er und dann wenig später, immerhin durch das Tor sind die Zuschauer aufgewacht, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenig später gab es einen wunderbaren San Siro-Moment. Tonali trifft, wunderbar in den Winkel, San Siro explodiert und während des Torjubels quasi, als der Ball Richtung Mittellinie zurückgespielt wird, zurückgeworfen wird, wird eben Daniel Maldini ausgewechselt. Was für ein schöner Moment, San Siro erhebt sich, alle klatschen. Und dann plötzlich auf der Leinwand, wie der Clown bei Es, ohne Witz, VAR. Und Stadion rastet wieder aus, bekommt total den Hals. Und ja, keine Ahnung, ich werde es mir sicherlich später angucken. Ich kann jetzt nicht sagen, warum das Tor aberkannt wurde. Auch dieses Tor hätte es verdient gehabt, quasi in der Scorerliste zu stehen. Aber immerhin, San Siro war dann da. Nichtsdestotrotz wurde es etwas ruppig auf dem Rasen. Gewisse Herren hatten sich so ein bisschen was zu sagen, auch nonverbal. Aber ich hätte zum Beispiel nicht mehr gerechnet, dass die AC noch das Tor schießt. Giroud, der alte Mann, dass er so artistisch sich nochmal reinlegen kann in dem Alter, hat er sich wohl selbst drüber gewundert. Aber ja, ich sag's mal so, die letzten 10 Minuten war es dann wirklich wert. Und nach dem Führungstor für Milan ist das Stadion total ausgerastet. Also wunderbar. Ja, ich kann mich nur allen anderen anschließen. Falls ihr die Chance habt, San Siro noch zu sehen, bevor es abgerissen wird, tut es. Es ist echt krass. Also, und für mich ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Kolumbien während der WM 1990 das war so mein Erweckungsmoment im Fußball. Und da hatte San Siro ja quasi einiges mit zu tun. Thomas Hässler hat damals einen Ball übers Tor gehauen und diese Szene ist mir irgendwie so hängen geblieben, weil die Kamera in die Totale ging und dieses wunderschöne Stadion gezeigt hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch schönen Tag oder schöne Nacht, wenn es hört, und bis dann. Ciao.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank, lieber Jörn.
Genau, also das kann ich mir vorstellen, dass das mit dem VAR ein bisschen nervig war. Meint er dann, genau, das hat er jetzt mir zu Monza auch noch geschrieben, dass es da auch so eine Szene gab, wo man irgendwie 4 Minuten dann wieder warten musste und so. Aber gut, wenn wir nicht die Einzigen sind, die da immer haten.
Ja, sehr gut. Danke dafür den Support. Na, ja, und?
Und diese Sache mit Maldini, das sind ja diese Geschichten, die schreibt nur der Fußball, ne?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist krass. Also, ja, aber es ist doch ein schönes Geschichtchen. Und ja, dass es dann für Spezia trotzdem für nicht mehr reicht. Gerade irgendwie natürlich auch irgendwie, ja, in dem Flow, in dem sie sind, ist dreimal in Folge verloren.
Auswärts noch 0 Punkte.
Oh, das ist natürlich sehr wenig. Okay, gut. Ja, 0 Punkte sind sehr wenig, Mario. Ja, ja, sehr gut.
Okay. Das ist Experte. Gerade,
genau. Milan als nächstes auf jeden Fall bei Cremonese. Das vielleicht noch. Der Vollständigkeit halber.
Das nächste Krampfspiel.
Ja.
Womöglich.
Das hat ja Marc auch ganz gut gesagt, dass ich glaube, die ja, die Winterpause vielleicht Milan auch ganz gut tun wird.
Glaube ich auch, glaube ich auch.
Je nachdem, wer dann wie eben von der WM wieder zurückkommt.
Genau, da bitte nicht verletzen, Herr Maignan.
Ja, richtig. Und ich habe schon gesagt, ne, haben wir angekündigt, Sprechanteil von uns heute dann vielleicht ein bisschen weniger. Zu den besuchten Spielen werden wir jetzt keine großartige Einschätzung mehr sonst geben. Wir haben kein Stadionerlebnis vom römischen Derby. Das wollen wir jetzt natürlich kurz einmal anreißen. Gab ja unter der Woche da auch Zeug im Europapokal. Beide Teams standen in der Europa League. Die Roma hat mit einem gedrehten Spiel im Finale gegen Ludogorets sozusagen den zweiten Platz noch in der Gruppe C der Europa League eingenommen und darf deswegen in diesem Wettbewerb überwintern. So ist es richtig. Und überwintern. Na, was war das jetzt? War das hier so der Madin? Oder wie heißt dieser eine Comedian?
Ja, gute Frage. Wir haben ja auch ein paar Hessen im
Grüße, Gude.
War das?
Ja, wahrscheinlich. Dialekte, ne? Die mag ich, ne? Und Lazio aber verliert in einer wilden Gruppe bei Feyenoord noch 0-1. Und da hat sich das
mit Platz 1 häufiger geändert als in der Eintracht-Gruppe in der Champions League.
Ja, das war krass. Und ich muss tatsächlich sagen, bin schon ein bisschen traurig gewesen, dass die Schwarzen, der Sturm, da dann tatsächlich als Tabellenvierter nicht mehr europäisch mit dabei ist. Ich hatte irgendwie gedacht, wenn da im Achtelfinale wirklich mal irgendwie Graz dann vielleicht was in Italien bekommt oder so nochmal. Ja. Lazio hatte ich jetzt kein Interesse. Aber also alle Feyenoord, Midtjylland, Lazio und die SK Sturm, alle mit 8 Punkten. Und für Lazio ist es dann halt nur der 3. Platz gewesen. Was bedeutet, dass man in die Conference League geht? Und diese Conference League wurde ja von Iglitare, ich weiß nicht ganz genau, wann das Zitat rausgehauen wurde, aber in Richtung der Roma hat er da gesagt, dass es ja, ich glaube vielleicht auch, weil er den Sieg Mourinhos da ein bisschen klein halten wollte.
Ich glaube auch.
Ja, er gemeint, das ist ja ein Wettbewerb für Verlierer.
Tja.
Karma, ne? Ja, also das ist der klassische Fall. Und dass sich dann José Mourinho dazu noch hat hinreißen lassen, auf die Aussage von Iglitare was zu erwidern, das überrascht dich, ne?
Das hat mich komplett von den Socken gehauen, ja.
Dass der sich da hat provozieren lassen. Nun gut.
Ja, Lazio spielt, gut, jetzt stehen sie auf Platz 3 nach dem Sieg im Derby. 27 Zählern. Aber es war wieder so ein Klassiker. Also man hat ja eh immer das Gefühl, und mit Sarri wurde das, finde ich, noch ein bisschen verstärkt, die spielen immer um die Europa League, aber haben eigentlich überhaupt keinen Bock, in diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und jetzt spielen sie dann auch noch in der Conference League. Also hat dann zwei Tage, hat ja zurückgerudert und gesagt, wir wollen das natürlich gewinnen. So, ist ja klar.
Ja, aber ich glaube, das musst du dann auch wirklich mal so angehen, weil die Fans sind ja dann irgendwie, egal in welchem Wettbewerb du spielst, froh um jedes Spiel, das du gewinnst. So, ne?
Dafür gehst du ja auch ins Stadion. Ich meine, das hat ja auch, Lazio ist ja auch ein bisschen leerer als bei der Roma im Olympico, meistens. Und es fing ja bei der Roma an, dass das alles, also schon mit Mourinhos Ankunft, aber eben auch damit, dass man in Europa halt sehr erfolgreich war.
Ja, das hat einfach ein bisschen euphorisiert. So, das musst du einfach auch mal mitnehmen. Auch einfach vielleicht mal als Marketinggedanken. Spiele zu gewinnen ist immer gut für Zuschauerquote.
Also Igli, wenn du zuhörst.
Ja, ganz liebe Grüße natürlich. Und das wäre unser Gedanke. Spiele gewinnen, Silberware in den Schrank stellen, mehr Eintrittskarten verkaufen. Und Derby gewinnen ist natürlich auch schon, ja. Da geht man natürlich auf jeden Fall mal in der Stadt mit erhobenerem Haupte durch die Gegend und stolz geschwellter Brust. Das Spiel an sich war nicht so klasse, ist es jetzt aber, wobei die letzten Derbys waren immer relativ unterhaltsam. Und war in dem Fall jetzt nicht ganz der Fall, Felipe Anderson mit dem einzigen Treffer in der 29.
Da hat unser passionierter Römer Markus hat nicht geflucht bei der Aktion von Roger Ibanez, ne?
Ja, da ist er ruhig geblieben, ne? Und ansonsten, ja, Roma Ballbesitz hatten so ein bisschen mehr, aber insgesamt auch nur 2 Abschlüsse aufs Tor.
Ja.
Hat Mourinho auch nochmal gesagt, also da vorne, weiß nicht, ob er es Qualität, ich glaube, er ist als fehlende Qualität beschrieben, kann sich natürlich auch nur auf dieses Spiel beziehen, stimmt ja auch, aber hatten wir zuletzt auch schon angesprochen, ne? Tammy Abraham, gerade das nicht das Ziel, was er so ja, in vollen also Zügen genossen.
Genau, will sehr viel, aber es klappt sehr wenig aktuell. Mhm. Und Zaniolo zu unbeständig, gegen Ludogorets war er richtig stark.
Ja.
Jetzt aber, gut, er hatte den Lattentreffer, aber sonst ja, war das also im Offensivspiel einfach viel zu wenig von der Roma. Und Lazio hat es dann geschickt wegverteidigt.
Ja.
Punkt. So, und das dann eben auch ohne Milinkovic-Savic und Immobile.
Ja, leidenschaftlich. Sarri wäre sehr, sehr glücklich über auch das ja schon intensive Pressing, das sie gemacht haben. Natürlich auch irgendwie dazu geführt, glaube ich, dass die Roma sich da nicht immer irgendwie entfalten konnte. Und insgesamt viel reingeworfen, mehr Leidenschaft. Das, was du auch als Fan, egal wie dreckig oder wie technisch vielleicht nicht ganz so hochwertig oder qualitativ spielerisch ein Spiel ist, das ist das, was du als Fan in einem Derby sehen willst. Und das hat, muss man sagen, die Roma auch über weite Strecken der Partie vermissen lassen, bin ich schon auch einverstanden mit, wenn man da dann als AS-Fan ein bisschen sauer ist.
Exakt.
Jetzt sind wir am nächsten Punkt, wo Marius und ich die Füße wieder hochlegen können. Und zwar für eine ganze Weile. Denn der liebe André hat eine ordentliche Reise unternommen. Und ich glaube, die hätte sogar noch länger werden sollen. Also jetzt hört ihr, das ist aber schon vom 12. Spieltag. Aber ich finde, das lohnt sich trotzdem nochmal. Kleines Auffrischen der Vergangenheit und Stadionerlebnisse eh immer. Und er war auch bei ein paar Spielchen, ich glaube, über die wir selber auch letzte Woche gar nicht so intensiv gesprochen haben. Deswegen jetzt 15 Minuten, 3 Stadionerlebnisse und bitteschön.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao liebe Serie Amore Community. Ich bin's, der André, und ich habe die Ehre, gleich 3 Stadionerlebnisse mit euch teilen zu dürfen. Inter gegen Samp, Torino gegen Milan und Monza gegen Bologna. Vorab noch eine kleine Info, ihr merkt, ich klinge ein bisschen kränklich. Eigentlich wollten wir 3 Wochen vorher die Partie Milan gegen Juve schauen, aber wir hatten Probleme beim Checkout. Und so ging es dann jetzt leicht verzögert Richtung Norditalien. Auch bei dieser Reise standen die Sterne denkbar schlecht. Am Vorabend der Anreise kam die Kickermeldung rein, dass Monzas Abwehrspieler Pablo Mari Opfer einer Messerattacke wurde und Monza folgerichtig eine Spielverlegung beantragte. Unser Flug hatte natürlich über eine Stunde Verspätung, aber auch das sollte unserer Vorfreude keinen Abbruch tun. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr konntet gerade das Highlight des Spiels hören, den 3:0-Treffer durch Joaquin Correa, der die Kraft hatte, nach einem überragenden Solo über den halben Platz noch die Kugel oben ins Eck einzuschweißen und setzte einem souveränen Inter-Spiel die Krone auf. Vor dem Spiel ging es dann mit der Metro schnell und unkompliziert zum Stadion. Als wir dann ausgestiegen sind, wurden wir vom Erscheinungsbild des Giuseppe Meazza Stadions völlig überwältigt. Man hat viel gehört, viel gelesen, viel gesehen, aber wenn man erstmal davor steht, wird man einfach nur überwältigt und ist sprachlos. Dieser unfassbar große Betonklotz mit seinen roten Stahlträgern. Phänomenal. Im 10. Versuch hat es dann endlich geklappt, Bilder fürs Urlaubsalbum zu schießen. Vorm Stadion wollten wir uns dann mit leckeren Paninis und anderen Köstlichkeiten vom Grill stärken. Und dann gab es erstmal einen kleinen Dämpfer. 12 € für 0,75 Liter Bier. Da kann nicht mal die Maß beim Oktoberfest mithalten. Aber auch das sollte unserer Vorfreude auf diese Begegnung nicht trüben. Im Stadion angekommen, begrüßte uns eine gut gefüllte Kurva Nord. Viele kleine Zaunfahnen und Banner wurden angebracht und ließen diese Kurve wirklich in einem schönen Licht erstrahlen. Der Gästeblock aus Sampdoria war rappelvoll. Drei große Blockfahnen wurden mitgebracht und auf den Sperrblöcken zwischen den beiden Gästeblöcken positioniert. Alles war für einen super Abend angerichtet. Im Vorfeld der Partie wurde Inter-Vereinslegende Dejan Stankovic noch wärmstens im Stadion empfangen. Mittlerweile ist dieser auf der Sampdoria-Bank anzutreffen. Augenscheinlich fand dieser aber nicht die richtigen Worte an diesem Tag, um seine Mannschaft optimal auf Inter einzustellen. Inter dominant ging nach einer gut getretenen Ecke Chahanolus und einem wuchtigen Kopfball durch Stefan de Vries mit 1:0 in Führung. Vor der Halbzeitpause erhöhte Barella trocken und humorlos auf 2:0 nach toller Vorarbeit von Bastoni, der handlungs- und gedankenschnell einen Freistoß lang von und zielsicher an die Schnittstelle schlug. Den Deckel setzte dann das 3:0 Solo-Dribbling mit überragendem Abschluss in den Winkel durch Joaquin Correa auf, und über das ganze Spiel hinweg war es am Tore einfach viel zu passiv, auch wenn es ein Auswärtsauftritt war. Mit so einer Leistung stehst du zurecht im Tabellenkeller der Serie A und fährst mit 0 Punkten wieder zurück nach Hause. Deutlich besser als die eigene Mannschaft machte es der Sampdoria-Anhang. Also, das muss man wirklich sagen, wie die ihre Jungs nach vorne schreien, von der ersten bis weit nach der letzten Minute, die haben sich selber gefeiert. Ein Meer aus Doppelhaltern, kleinen Schwenkfahnen. In der Mitte war noch ein Mob, Oberkörper frei. Das war unfassbar brachial, temperamentvoll. Und wirklich, man spricht immer von diesem südländischen Charme im Stadion, und diesen hat Sampdoria, zumindest die Anhänger haben diesen komplett vermitteln können. Auf Seiten Inters war es leider etwas ruhig. Wir haben uns schon gewundert, dass es keinen Support gab auf Interseite. Wir dachten erst, das liegt an der schlechten Tabellensituation und dass die Kurve Nord einen Stimmungsboykott betreibt. Zur Halbzeitpause kam aber via Twitter die Meldung rein, dass der 69-jährige Capo von Inter vor dem Spiel Opfer eines Hinterhalts wurde und mit 5 Schüssen niedergestreckt wurde. Demzufolge verließen die Anhänger der Kurve Nord in der zweiten Halbzeit geschlossen das Stadion, und für die Inter-Fans gab es dann nur noch 2 weitere Jubelschreie nach dem 3:0 und dem Abpfiff des Spiels. Nach dem Spiel sollte es für uns eigentlich mit der Metro wieder schnell und zügig zurück zum Hotel gehen, aber wie auf dem Videowürfel verkündet, leider sind wir das Italienischen nicht mächtig, fiel die Metro 5 aus, und so durften wir mit einer unfassbar überfüllten Straßenbahn langsam und lang die Rückreise antreten. Am zweiten Tag ging es nochmal zurück zum San Siro. Dort buchten wir uns eine Stadion- und Museumstour für 30 Euro. Preis-leistungstechnisch lohnt das nicht so. Ein kleiner Museumswürfel, der relativ spärlich eingerichtet ist, wenn man die Geschichte Milans und Inters vergleicht mit anderen Vereinen und welche kleinen Vereine zum Beispiel coole Museen auf die Beine stellen, war das echt ein Witz. Stadionführung war okay, aber wenn man ein Spiel im San Siro sieht, einfach früher hingehen, die Zeit nutzen, alles in Ruhe ablaufen, schöne Fotos machen. Und dann kann man sich die Stadiontour auch sparen. Später am Tag ging es dann mit dem Zug von Mailand nach Turin. In Turin angekommen, wartete ein einstündiger Fußmarsch auf uns. Auf dem Weg zum Stadion wurde sich nochmal mit Pizza und italienischem Bier kräftig gestärkt. Am Stadion angekommen, begrüßte uns eine katastrophale Einlasssituation. Der ein oder andere von euch kennt es vielleicht aus Rostock. Wenn man dort in den Gästeblock rein möchte, wird man ja mit Shuttlebussen hingekarrt und durch 2 kleine Tore durchgeschleust und auch ordentlich gefilzt. Anders als in Rostock wurden die Kontrollen dann letztendlich relativ lasch gehandhabt. Ich wurde grob abgetastet, mein schwarzer Rucksack wurde nicht geöffnet, es wurde nicht reingeguckt auf die Frage, ob ich spitze Gegenstände, Flaschen oder Pyro bei hatte. Konnte ich einfach nur mit No antworten und der winkte mich freudestrahlend durch. Im Stadion angekommen, begrüßte uns zur linken Seite ein prall gefüllter Gästeblock. Die Kovacsuit war heiß, mein Kumpel Steven war heiß, Milan-Fan seit fast 20 Jahren. Auf der rechten Seite begrüßte uns der Heimbereich des FC Turin. Dieser hatte ein großes Banner quer durch die Kurve gespannt und dieses Banner wurde mit granatafarbenen Fähnchen ummalt. Das war richtig schön anzusehen. Dann ging es auch los. Milan startete nach dem Sieg aus der Champions League Woche gut in die Partie. Rafael Leao scheiterte zweimal kläglich vorm Tor. Hätte Milan mindestens mit einem Tor in Führung bringen müssen. So kam es, wie es kommen musste. Machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du die hinten rein. Freistoß von der linken Seite, hoch hineingebracht. Gigi setzt sich durch, buxiert das Ding zum 1-0 in die Maschen. Milan geschockt, Steven geschockt. Turin nicht geschockt, erhöhte wenig später auf 2-0. Mirantschuk verschlechtert noch seinen Abschlusswinkel, zieht dann mit links ab. Die Kugel knallt unten rechts rein und Tatarajanu hat echt nicht mit gutem Stellungsspiel geglänzt. Unserer Meinung nach hätte man mit einem besseren Stellungsspiel den Ball auch halten können. Dann ging es nicht ganz unverdient für Turin mit 2-0 in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeitpause kam Milan nochmal ran. Messias schubst seinen Gegenspieler auf den Hosenboden. Turins Torhüter irritiert, springt vorbei und Messias hebt die Kugel zum 1-2 Anschlusstreffer ins Tor hinein. Juric völlig außer sich, was ich als neutraler Zuschauer komplett nachvollziehen kann. Ist für mich unbegreiflich, wie der VAR da nicht eingreifen kann. Und so konnten wir coole Mourinho-Vibes live im Stadion erleben. Rebic und Giroud brachten noch ein bisschen Schwung in die Partie, aber an diesem Abend sollte es einfach nicht klappen mit dem 2-2 Ausgleichstreffer. Milan ließ Punkte im Meisterschaftsrennen liegen und Turin konnte mal einen kleinen Befreiungsschlag landen. Die Stimmung im Stadion war das ganze Spiel über richtig gut. Kovacsuit hat Gas gegeben. Die haben ab und zu mal einen kleinen weißen Blinker gezündet. Auch das ein oder andere rote Bengalo ist erstrahlt und auf der Seite Turins wurde eigentlich auch durchgängig supportet. Nach den Toren konnte die Heimkurve auch den Rest des Stadions anzünden und das war echt eine richtig schöne, kampfbetonte Partie. Turin hat sich dann auch durchsetzen können, nicht ganz unverdient. Erwähnenswert wäre noch das krasse Zeitspiel. Ab der 60. Minute musste Tatarajanu selbst über die Banden hüpfen und die Bälle holen. Das war schon typisch italienisch. Nach dem Spiel hatten wir noch ein richtig tolles Erlebnis. Da ging es nicht mit dem Zug zurück, sondern per Carsharing. Wir haben im Vorfeld der Partie Maurizio kennengelernt. Seit über 30 Jahren lebt dieser in Mailand, hat eine Dauerkarte für die Kovacsuit. Und es war echt eine überragende Rückfahrt. Steven und Maurizio hatten tolle Gespräche über Milan. Für mich war es noch sehr witzig. Bis zum 18. Lebensjahr hat Maurizio in Neapel gewohnt. Und jegliche Kritik an Maradona und dem aktuellen 16-Spiele-Vergleich Kvaratskhelias wurden einfach niedergeschmettert. Also da hat Maurizio gar nicht mit sich diskutieren lassen. Es war eine unfassbar witzige Rückfahrt. Am letzten Tag ging es dann nach Monza. Das ist wirklich nur ein Katzensprung von Mailand entfernt. Wer AC oder Inter sieht, kann das echt super an einem Wochenende verknüpfen. Monza hat ein richtig schönes Stadion. Vor dem Spiel konnten wir auch einen kleinen Corteo auf Monzas Seite sehen. War nicht schlecht, aber es gab auch einen kleinen amüsanten Moment, als die Jungs vorne in der ersten Reihe vereinzelt sich passend zu Halloween geschmückt haben und geschminkt haben. Das war schon ganz witzig. Das hat diesem recht gut organisierten Corteo doch die Ernsthaftigkeit geraubt. Im Stadion selbst war die Stimmung auf Seiten Monzas echt gut. Guter Support, ein kleines Banner vor dem Spiel mit Genesungswünschen für Mari, Bolognas Gästeblock, super gefüllt im Spiel, durchweg die eigene Mannschaft supportet. Ab und zu gab es mal einen weißen Blinker, glaube ich, oder war es ein Bengalo, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber war auf jeden Fall schön anzusehen. Das Spiel in der ersten Halbzeit war echt nicht so rosig. Nach 25 Minuten gab es einen Abschluss, den ersten auf Monzas Seite durch Sensi. Auf dem anderen Platz gab es dann noch einen Schuss von Zirkzee, der war dann abgefälscht. Es gab eine Ecke, aber die wurde dann gut pariert. Sehr zu unserer Verwunderung gab es dann in der zweiten Halbzeit doch Tore. Ebischer hat Sensi umgesetzt und Petagna verlud Skrupski beim Elfmeter. Die Kugel ging unten rechts rein. Noch überraschender war der 1:1 Ausgleichstreffer. Ein langer Ball von Posch vorne in die Schnittstelle, ähnlich wie am Vortag von Bastoni. Fand dieser aber nicht Barella, sondern Ferguson. Und Ferguson, also wie der das macht, überragend mit rechts angenommen. Ein Kontakt mit dem zweiten Kontakt, trocken und humorlos, unten links rein. Und wenig später war Zirkzee beim Konter handlungs- und gedankenschnell, behielt die Übersicht, schub die Kugel vorne in die Schnittstelle und Orsolini hämmerte das Ding hoch unter die Latte zum 2:1 Endstand für Bologna rein. Alles in allem muss man sagen, war das ein richtig geiler Fußballtrip nach Italien. Ich kann jedem von euch nur sagen, fahrt nach Italien, schaut euch Serie A Fußball an. Die Kartenkäufe waren relativ easy. Einfach vorher anmelden online bei Viva Ticket. Inter hat nochmal einen eigenen Ticketshop, aber auch das ging relativ schnell und unkompliziert. Und im Norden Mailand, Monza und auch Turin, das kann man richtig gut verknüpfen. Die Zuganbindung ist super. Ich hoffe, euch haben die drei Stadionerlebnisse gefallen. Liebe Grüße an meinen Lieblingspodcast und danke für euer
Aufmerksamkeit. Das geht runter wie Öl. Danke, lieber André. Danke auch für deine geteilten Eindrücke. Und danke, dass du es gemacht hast, obwohl die Stimme fast weg ist. Ich finde, es war aber noch ganz okay. Und dann Rest in Peace nochmal an dein Handy, das kaputt gegangen ist. Und das war nämlich auch, also war jetzt am Wochenende auch wieder in, ich glaube, in Nürnberg war er unterwegs und davor auch irgendwo. Und Handy hat sich dann verabschiedet, wie das manchmal so ist, auf Fußballtouren. Das dann noch mit dem Handy vom Kollegen aufgenommen, etc. pp. Also voller Einsatz für die Serie Amore Community. Das können wir mal gemeinsam appreciaten, finde ich.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Und genau, über eine Sache natürlich bei dem Inter-Sam-Spiel, das ist richtigerweise auch euch in der Community schon aufgefallen, dass wir ja nicht über die Vorkommnisse in Mailand großartig gesprochen hatten. Ja, die Rede ist natürlich von der Ermordung Vittorio Boiocchis. Das ja, hat, glaube ich, letzte Woche einfach nicht genau reingepasst und finde ich, passt jetzt auch immer noch nicht perfekt rein, als dass wir da jetzt großartig ausführlich drüber sprechen könnten. Dazu fehlen uns, ich glaube, allen noch so die Hintergrundinfos. Weiß ja jetzt auch noch nicht genau, was oder wer dafür verantwortlich war. Denke, tatsächlich ist es naheliegend, dass es da um eine Mafia-Geschichte geht, also dass es jetzt nicht mal was mit Ultra zu tun hat. Klar, dass ein Mafiosi immer noch mit Mitte, Ende 60 führender Kopf einer Ultra-Bewegung ist, Schrägstrich war. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sonst für ihn oder für die Gruppe spricht, eher würde ich sagen nicht. Hm. Aber daraus jetzt die ganz große Fußballthematik zu machen, ist jetzt tatsächlich mir relativ, ja, fremd.
Ja, also die Kurve hat das Stadion ja verlassen in dem Moment dann.
Genau, das kann man vielleicht noch ansprechen. Die Kurve hat das Stadion verlassen müssen. Es sind ja viele auch dazu gezwungen und genötigt worden, dann die Kurve zu verlassen, die gruppenfernen Tifosi, die da einfach rumstanden. Im Zuge dessen sind im Übrigen auch, glaube ich, 4 Inter-Ultras dann für 1 bis 5 Jahre jetzt mit Stadionverbot belegt worden und geben im letzten Heimspiel gegen Bologna ist, glaube ich, so gut wie alles an Fanutensilien verboten worden im Vorhinein. Mal gucken, was das dann für Reaktion bei den Tifosi der Nerazzurri noch auslöst. Aber mehr will und kann ich es dazu gerade eigentlich nicht sagen. Das ist, bin ich auch nicht tief genug im Thema drin. Und ja, vielleicht irgendwann mal wieder ein Ultraschwerpunkt. Aber das ist ja, wie gesagt, also bei der SZ gibt es einen ganz guten Artikel darüber, falls ihr da mal tiefer eintauchen wollt. So die Verstrickungen, die es da alle so gibt in italienischen Fankurven. Aber die Ermordung an sich ist ja nicht so, wie man es, glaube ich, im ersten Moment, wenn man bei Twitter irgendeine Headline liest, dann denkt man sich vielleicht, ah, da haben sich die Ultras gegenseitig erschossen. Mhm. Das ist ja mitnichten der Fall.
Ja.
Jo, dann werden wir wieder sportlich, wie man so schön sagt. immer gut so Übergänge von hier nach da. Und sprechen über Inter Champions League, ja, alles war ja dann nicht mehr ausschlaggebend, wie man da bei den Bayern auftritt, habe ich gerade auch gar nicht mehr im Kopf, wie das dann ausgegangen ist.
Auf jeden Fall mit der B11.
So. Ja, okay, genau.
Na, 1-B11.
Juventus stand an, Derby d'Italia, die wurden richtig krass gepusht von Francesco, der da nochmal alles irgendwie in die Waagschale geworfen hat und dann gerade vielleicht Rabiot positiv gepusht, als er sich den Serie Amore Podcast angehört hat und gedacht hat, oh, da als Einziger komme ich noch halbwegs gut weg. Aber Allegri auch nochmal das vorgespielt davor in der Kabine, gesagt, wollt ihr wirklich da ständig bei Serie Amore verrissen werden? Und dann liefert Juve ab. Ganz kurz, ich fand sie unter der Woche gegen PSG im Übrigen auch schon ganz in Ordnung, ehrlicherweise, auch wenn sie da verloren haben. Aber
ja, es war fast das beste Spiel der Saison bisher von Juve, habe ich gehört.
Mhm, genau, also, und ja, auch da, die Jungen, Esprit, auch jetzt wieder, Fagioli. Ich habe mir überlegt, Folgentitel, Bohnen vor die Säue.
Okay.
Das darf dann jeder interpretieren, wie er möchte. Aber nach dieser verbesserten Leistung in der Champions League, die dann ja auch dazu geführt hat, also beziehungsweise es war auch, weil dann Haifa Eve abgeschossen worden ist, pipapo, also dann der Vollständigkeit halber, in der Europa League geht es weiter für La Juve. Und jetzt gewinnt man auch noch gegen Inter, was natürlich auch ein Prestige-Ding ist. Tore von Rabiot, Vorlage Kostic, was dann, finde ich aber, bei allem Lob gehört natürlich auch dazu, es ist halt ein Kontertor, ne? Also es ist halt klar, man kann das.
Ja, also es ist wenn man da jetzt einmal kurz weiter ausholen will, dann war es, also es war ja vorher ein ziemlich schlechtes Fußballspiel, wo sich zwei Mannschaften ohne wirkliche Offensivideen gegenseitig neutralisiert haben. Und klar war da viel Intensität drin. Genau wie beim Römer Derby, da kann man, ich glaube, Marc hatte das auch geschrieben, so das Spiel lebte von der Intensität. Da kann man ja sich überlegen, was das für ein Lob ist. Und also ich weiß nicht, gab's große Torchancen in der ersten Halbzeit. Ich habe sie, wenn, dann hätte ich sie schon wieder vergessen jetzt. Ja. Und ja, genau, dann gibt's den Konter, weil Kostic einfach eine unfassbare Einzelaktion startet. Also wie er da Barella wegrennt, das war krass. Also und da jeder Frankfurter, jede Frankfurterin, da könnt ihr nochmal schön in Nostalgie baden, wenn ihr euch das anguckt.
Und das machen die nicht, ne?
Nee.
Tor muss man sagen, Abschluss Rabiot auch.
Super.
Ja. Der ist nicht leicht, den da so schön. Also da war Samba und Gefühl im Fußgelenk.
Das stimmt.
Adrien Rabiot. Und ist gerade wirklich, ist er vielleicht auch seine beste Phase Jemals? Keine Ahnung, ich habe ihn jetzt nicht immer komplett verfolgt, aber auf jeden Fall.
Ja, er hatte schon immer mal so vor 2, 3 Spiele auch bei Juve mal ganz gut war. Also, aber ja, im Moment übernimmt er auf jeden Fall Verantwortung. Was ja auch zeitweise ziemlich gefehlt hat.
Und Vaccioli im zweiten. Ich habe nur gelesen, was wäre denn möglich gewesen, hätte Allegri und die Juve mal früher schon das Vertrauen in junge Spieler gefunden. Aber ich glaube, da wiederholen wir uns auch, ne?
Ja, es ist so. Aber ja, wer hätte es gedacht, dass die Bock haben? Gut, Miretti war nicht so stark jetzt, aber er durfte trotzdem wieder spielen und Fagioli fand ich auch in der Rückwärtsbewegung da mit Locatelli zusammen irgendwie auf der Doppel-6, wenn man so will, oder Doppel-8. Das machen die schon gut. Und Inter hatte bis auf dann Lautaro hatte ja noch eine richtig gute Chance, wo er das technisch nicht allzu fein löst und dann Chesney deswegen nicht so große Schwierigkeiten hatte, den Ball zu halten. Aber ja, ansonsten haben sie die eigentlich ja starke Inter-Offensive erfolgreich vom eigenen Tor weggehalten und Juve hat die beste Verteidigung der Serie A. 7 Gegentore.
Ist wirklich so, ne? Ja, ich glaube, Vito würde dir bei Locatelli nicht komplett zustimmen. Aber
ja, ich finde, er macht halt zu wenig aus seinem Offensivpotenzial oder Allegri lässt ihn zu wenig aus seinem Offensivpotenzial machen, aber für den Defensivverbund stimmt es auf jeden Fall aktuell. Ja. Und also das meinte ich jetzt vor allem.
Absolut, absolut. Und bei Inter ist es in dieser Phase, wo wir gesagt haben, wird es vielleicht nochmal der Wendepunkt. Natürlich ein herber Rückschlag. Und das ist jetzt schwierig zu sagen, ne? Weil ich habe immer gemeint, oder wir haben ja auch oft darüber gesprochen, Allegri, Inzaghi, zu wenig Rotation. Ist genau das Spiel gegen die Bayern, wo man halt schon durch war und deswegen auch geschont hat, hat vielleicht den Rhythmus gebrochen und den Flow, wirklich? In dem man gerade war.
Ja.
Letztes Heimspiel dann vor der WM für Inter zu Hause gegen Bologna, jetzt in der englischen Woche, Juve geht zum Tabellenletzten. Sorry, Steppen, ne? Hellas, da sieht es gar nicht gut aus. Das vielleicht noch einmal ein kurzer Blick in den Tabellenkeller. Ansonsten zu Juve. Julian hat sich nochmal gemeldet, der ist immer noch sauer auf die Deutsche Bahn, hat aber auch in höchsten Tönen Francesco gelobt.
Zu Recht.
Kann ich auch, zu Recht, absolut zu Recht. Aber Julian hat auch nochmal, das war jetzt vor dem Spiel gegen Inter, ein paar Ergänzungen oder weitere Gedanken zu dem, was auch Francesco und wir letzte Woche besprochen haben, gehabt. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil Julian sich dann natürlich auch viel Arbeit und Mühe für euch gemacht hat. Und das hört ihr jetzt.
Erstmal, falls es in die Folge schafft, hi an alle. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Danke an die Deutsche Bahn, die mich einige Stunden am Frankfurter Hauptbahnhof hat stehen lassen. Und genau, ich würde nochmal kurz auf den Kader eingehen und noch ein paar kleine Ergänzungen zu dem machen, was der Francesco schon gesagt hat, was wirklich super war. Und ich verstehe genau, was er auch am Ende meinte. Ich könnte da, ich glaube, jetzt Stunden drüber reden, über einzelne Spieler, über das Ganze. Ich habe mir einfach nur überlegt, vielleicht bringe ich noch ein paar Ergänzungen bezüglich Kader und vielleicht auch eher zu Transfers, die zum einen, wo es Gerüchte drum gibt, oder auch welche, die ich tatsächlich sehe. Also zum Kader. Was überhaupt nicht stattfand, was ich wirklich kolossal schwierig finde, ist der Torhüter. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch von mir persönlich, aber ich weiß nicht, was dieser Chesney noch im Tor zu suchen hat. Also dieser Spieler, er ist zu alt. Wenn er spielt, patzt er. Letzte Saison hat er ein paar gute Elfmeter gehalten und das war sein Glück. Jetzt hat Perlin am Anfang der Saison gespielt, war super. Ja, jetzt darf er nicht mehr spielen, weil der Chesney wieder fit ist. Was macht er? Spielt scheiße. Sorry. Muss man einfach so sagen, was er da gegen Maccabi Haifa da im Hinspiel gemacht hat. Nein, Quatsch, im Rückspiel, was man verloren hat. Also, egal. Ich weiß auch nicht, ob man mit Perrin jetzt in die weitere Saison gehen wird. Ich denke eher nicht. Das wird keiner sein, der groß Vertrauen bekommt. Qualitativ wäre das für mich einer. Ich denke eher nicht. Ja, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen schlau gemacht. Klar denkt jetzt hier jeder an hier Diego. Diego heißt er, glaube ich, Costa von Porto, der super Leistung hat, an dem jetzt plötzlich ganz Europa hinterher ist. Der wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Was ich gelesen habe, dass man relativ, oder beziehungsweise, dass man Mamardashvili, auch ein Georgier, ich habe das wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber das ist auf jeden Fall der Torwart von Valencia. Der ist scheinbar relativ hoch im Kurs bei Juve. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie ein Spiel wirklich von ihm gesehen. Von den Highlights her muss ich sagen, der ist richtig stark. Also den würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass man den bekommt. Der wird nicht so teuer sein. Das ist jetzt kein Diego Costa, wo jetzt jeder drauf schaut, nur oh hier 75 Millionen. Der wäre eher eine preiswertere Variante. Als Ersatz hätte man hier Carnesecchi, der jetzt wieder zu Cremonese verliehen ist. Von Atalanta, bei Atalanta konnte er sich nicht durchsetzen. Letzte Saison, super Tormann, junger Italiener, auch gut, aber noch kein Juventus-Niveau. Das zu dem. Verteidigung, ich verstehe es auch nicht. Warum man nicht mal einfach so von Anfang an, ich habe mir den Kader mal rausgeschrieben, man hat auf dem Papier als Innenverteidiger einen Bremer, einen Bonucci, einen Gatti, Rugani und Danilo. Und Danilo nur so halb. Dann wird da ein Alexandro hingeschoben. Also was der überhaupt noch bei Juventus Turin zu verloren hat, das weiß ich nicht. Er war super früher, aber ey, die Zeit ist rum. Die Linksverteidigerposition muss ich nicht sagen. Das hat Francesco super gemacht. Ich habe genau dasselbe. Grimaldo ablösefrei holen, bist du super. Und dann hast du noch einen Cambiasso und einen Pellegrini, die jetzt zurückkommen. Finde ich geil. Innenverteidigung auch. Ich bin vor allem auf den Dicker gegangen. Ich finde, das wäre ein super Mann. Und wen ich super spannend fand, was ich gelesen habe, ist Jovilic von Salzburg. Das ist ein junger serbischer Innenverteidiger. Ich glaube, 21 ist er. Das ist so ein richtiger Brecher. Er hat mich so vom, klar, auch von Nationalität und vom Spiel so ein bisschen an Vidic erinnert. Wird mit dem auch verglichen, was ich gelesen habe, alles. Und den finde ich auch spannend. Das ist auch wieder 10, 12 Millionen. Das ist nicht viel Geld. Klar, zurzeit schwierig bei Juventus mit Geld, aber du kriegst einen guten, jungen Spieler, wo ich sagen würde, das könnte doch mal einer sein. Dann natürlich auch typisch Juve sind halt immer auch noch so Leute im Rennen wie dann ein Juan Bernat. Also, sorry, ich weiß nicht, was man mit einem Juan Bernat will. Oder jetzt wieder Odriozola. Hey, come on, Odriozola ist Ersatzspieler bei Real Madrid. Und ich weiß nicht, ob er diese Saison überhaupt schon gespielt hat. Ich weiß nicht, was man bei Juventus mit dem haben, was man mit dem anfangen will, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Verteidigung lassen wir. Mittelfeld, also, es wurde oft erwähnt. Mittlerweile spielt mein Geheimtipp Nicolò Fagioli endlich. Also ich habe von Anfang an wollte ich ihn sehen. Jetzt spielt er plötzlich und jetzt macht jeder, ach ja, das ist unser Jugendspieler. Ja, wo war er die letzten Spieltage? Allegri, wo war er? Nee, stell lieber Rabiot auf. Ja klar, hat er jetzt mal drei gute Spieler. Aber dann stellt er sich dahin und sagt, ja, er ist ein Führungsspieler, wo ich mir denke, ey, Rabiot, ich bitte dich, du bist alles nur kein Führungsspieler. Also, ich weiß auch nicht, warum der auch noch bei Juventus ist. Jetzt wollen sie ihn unbedingt halten, ey. Nee, bitte nicht, ey, wirklich. Das ist vielleicht jetzt auch wieder persönlich, aber ich kann mit dem als Spieler nichts anfangen. Jetzt wollen sie die ganze Zeit McKennie abgeben, verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, McKennie kannst du überall hinsetzen, egal wo. Der hat Außenverteidiger gespielt, der hat sogar, glaube ich, schon mal Stürmer so halb gespielt, also die hängende Spitze, der kann alles, der ist super. Aber der wird wahrscheinlich auch weg sein. Und ich verstehe nicht. Sie sehen jetzt, es funktioniert. Fagioli, Miretti, super. Locatelli, ey, du hast ein super Mittelfeld. Dann kommt ein Rovella zurück. Warum man den verkauft oder verliehen hat, warum auch immer. Der war gegen Monza, das war der beste Mann auf dem Platz. Ja, haben sie vor der Saison verliehen. Genauso Filippo Ranocchia, auch an Monza verliehen. Der war jetzt verletzt, ist jetzt wieder fit. Das ist der das letzte geile Freistoß-Tor geschossen hat. Finde ich auch interessant, fehlt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die Zukunft. Und die Namen, die es da gibt im Mittelfeld, also die finde ich spannend. Also natürlich das Ziel Nummer 1, weiß jeder, ist SMS. Der wird aber nicht kommen. Also der wird über 100 Millionen kosten. Das wird sich Juventus nicht leisten. Ich finde auch im Mittelfeld, klar, du brauchst ein bisschen was, aber ich fände ihn auch super. Aber das wird nichts. Dann so Leute wie De Paul, habe ich gelesen, soll jetzt interessant werden, weil er bei Atletico nicht viel spielt. Ähnlich, also beziehungsweise auch hoch im Kurs und schon relativ weit in den Verhandlungen, sind sie bei Xavi Simons von der PSV. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau geregelt ist bei dem. Der ist ja verliehen und PSG hat irgendwie so eine Rückkaufklausel, die sie auch ziehen wollen, aber Juventus macht da scheinbar richtig ernst. Bei PSV spielt er irgendwie als Stürmer hängende Spitze. Ich weiß nicht, als was er eingeplant ist. Fände ich aber richtig gut. Wobei man eigentlich gute Junge hat. Ich würde dann eher so einen, der, den ich super fände, der auch ablösefrei ist, ist Ilkay Gündogan. Es hat schon mal funktioniert, einen routinierten deutschen zentralen Mittelfeldspieler zu holen. Also ich fand Khedira damals so gut bei Juve. Ich glaube, da sind die Meinungen auch ein bisschen geteilt, aber er ist ablösefrei und Gündogan spielt fast immer oder oft. Der kann alles spielen im Mittelfeld. Der hat diese angesprochene Führungsstärke, die 100% fehlt bei Juventus. Also das ist, wie gesagt, wenn Rabiot sich da hinstellt und das sagt, sagt das schon vieles. Das wäre einer, den ich mir auch wirklich wünschen würde. Natürlich auch so Leute, wie Francesco auch angesprochen hat. Ein Zaniolo, den man im Sommer einfach nicht bekommen hat, war, was da auch wieder war. Es ist so typisch Juventus. Fratesi sind sie auch scheinbar dran. Aber das ist logisch, das ist ein super Spieler, Nationalspieler, auf den muss man ein Auge haben. Und wen ich auch relativ interessant fand, was ich gelesen habe, als Ersatz für SMS, wäre Lovric von Udine. Die spielen jetzt ein paar Spiele gut, ich würde da mal abwarten. Also wenn der nach einer Saison immer noch so spielt, gerne, aber Stand jetzt ist das auch alles außer Juventus-Niveau, direkt ein von Udine da so reinzuhauen, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Und noch als letztes kurz den Sturm. Auf dem Papier hat man da Superspieler. Du hast ein Vlahovic, ein Ken, Chiesa, Di Maria, also Milik, also hey, wirklich, wenn sie da die Kaufoption ziehen, nicht. Nee. Und dann so Leute wie Sule, Ake, die sind verletzt, also Ake verletzt, aber die kriegen jetzt die Chancen, ja, aber Juventus hat auch keine Spieler mehr. Deshalb spielen die ganzen Jungen. Davor haben die ja nie eine Chance gekriegt. Klar, Chiesa kommt jetzt und der wurde kurz angesprochen, wo ich wirklich nochmal kurz nachhaken würde. Kenan Yildiz, der von den Bayern kam, der rasiert gerade in der Primavera. Der ist richtig gut. Der hat jetzt auch in der Champions League, ich glaube 4-4 ging das aus. Also in der Youth League da hat er auch wieder getroffen. Den finde ich richtig, richtig interessant. Also ich habe mir aufgeschrieben, vor einer Woche hatte er in 9 Spielen Primavera hatte er 6 Tore und 4 Vorlagen als 10er hängende Spitze mäßig. Fände ich cool. Also jetzt ist ja noch mit Illing Junior noch einer hochgekommen. Auch super, super Ansätze. Ey, aber die dürfen echt nicht so. Das könnte jetzt wirklich, wäre so wieder so typisch Juve, ein bisschen zu sehr auf diese Vertrauen jetzt, das sind jetzt unsere Heilsbringer. Was ich auch gehört habe, dass jetzt hier nach dem Tor von Fagioli Vergleiche hier, oh, das ist ein Tor a la Del Piero. Ey, bitte Juventus, mach das nicht. Wirklich, das wäre so gefährlich. Und ja, im Sturm habe ich mir auch aufgeschrieben, wen man wirklich holen könnte, den Asensio. Klar, habt ihr schon gesagt, wird nichts. Fände ich auch einen geilen Transfer. Sonst habe ich mich noch ein bisschen umgeschaut. Im Sturm, ich weiß, er ist irgendwie nicht so ganz beliebt und wurde irgendwie immer nur Memes hier, Memes da. Ey, aber Alvaro Morata lebt diesen Verein, hat sich immer voll damit identifiziert und ich fand ihn einfach super. Ich weiß nicht. Ich war einer der wenigen Menschen, der Morata immer toll fand. Ja, schade. Aber kann man jetzt auch nichts machen. Der wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich habe auch auf ablösefreie Spiele auf jeden Fall jetzt noch geschaut, um das mal kurz zu ergänzen. Wie gesagt, Ndika, Asensio, Gündogan habe ich schon angesprochen. Grimaldo. Wen ich relativ interessant fand, wo es auch immer wieder Gespräche gab, Jorginho. Also, das ist für mich ein Low-Brainer. Der hat Erfahrung. Wenn der kommt, kann Locatelli wieder ein bisschen vorne spielen. Fände ich richtig gut. Aber Ich weiß auch nicht. Ich kann mit Allegri einfach nicht so viel anfangen. Das ist, dann hängt er wieder auf seinem 4-4-2 und dann funktioniert das mit Jorginho auch nicht. Und deshalb ist es schwer, jetzt irgendwelche Transfers zu sagen, wie ihr das auch schon meintet. Ja, ich hätte jetzt noch ein paar, ich hau jetzt einfach noch ein paar Namen einfach so in den Topf, was so ablösefrei ist. Auch ein Kanté ist ablösefrei. Dann Skriniar. Klar ist Inter zurzeit drüber, aber, also über Juventus, aber vom Ding her, einfach mal probieren. Man hat früher auch einen Higuain für 90 Millionen gekauft, ja? Vom Konkurrenten. Dann Leute, Juri Thielemans ist ablösefrei. Ein Leandro Trossard, der gerade bei Brighton richtig gut spielt, wäre auch einer für diesen linken Flügel. Für diesen linken Flügel habe ich mir generell, weil ich auch gerne im 4-3-3 spielen würde, habe ich mir auch Namen rausgeschrieben noch. Ein Cody Gakpo, der gerade richtig stark ist bei der PSV. Sind viele Vereine dran. Warum probiert man es nicht einfach mal? Und ich habe ihn aufgeschrieben, einfach nur aus dieser, ich weiß, es wird niemals passieren. Und wahrscheinlich mache ich mich mit dieser Aussage jetzt auch ein bisschen unbeliebt. Aber Juventus muss wieder da zurückkommen, wo sie hergekommen sind. Und das ist einfach nun mal der größte Verein Italiens. Und sie haben jetzt auch nicht diese finanziellen Möglichkeiten für SMS. Aber eigentlich, nach so einer Saison, wie sie jetzt schon anfängt, muss man tatsächlich mal hier auf Quaradonna schauen. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber als Juventus Turin willst du wieder zurück, willst die größten Namen holen. Und er ist halt zurzeit einfach der Shootingstar der Liga. Ich lasse es einfach mal so kurz stehen, nur noch mal so kurz von mir, so kleine Ideen. Wie gesagt, ich würde auch am liebsten in einem 4-3-3 spielen, mit Bremer und Ndicka hinten drin, Grimaldo. Und dann rechts muss man gucken, was da gemacht wird. Ich fand die Dalot-Idee auch gar nicht so verkehrt. Ich bin da jetzt einfach mal gegangen, vielleicht tatsächlich noch mit einem Danilo, weil ich den tatsächlich noch am konstantesten finde oder auch einem Quadrado oder ähnlichem. Und dann im Dreier-Mittelfeld, je nachdem, wer kommt. Also ich würde auch mit einem Rovella es probieren vielleicht oder einem Locatelli dann halt auf dieser defensiveren Position, je nachdem vorne dran. Ich würde Miretti immer starten. Also Miretti ist zurzeit, finde ich, der beste Spieler bei Juventus Turin. Und dann hast du nach vorne hin Vlahovic, muss im Sturm spielen. Und für mich muss auch ein Federico Chiesa auf den rechten Flügel. Das war die Zeit, wo er am besten war auf dem rechten Flügel bei der Nationalmannschaft. Das war unglaublich, was der Mann gespielt hat. Und links, ja, Kostic, Gakpo, in die Richtung würde ich gehen. Ihr habt schon viel gesagt. Vor allem Francesco hat das super gemacht. Ich dachte, ich gebe jetzt mal noch kurz meine Meinung ab, so ein bisschen zu Kader und Transfers vor allem, weil zum Rest kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen. Und dann hoffen wir wirklich, dass es irgendwann wieder vorangeht, wieder aufwärts und Juventus mal bald wieder nochmal da steht, wo sie auch hingehören. Ne? ja, dann war es das von mir. Dankeschön. Fino alla fine, forza Juve.
Also summa summarum, glaube ich, macht das jetzt bei Juve gerade mit dem Sieg gegen Inter auf jeden Fall wieder zumindest so den Eindruck, ja mal die Woche so, mal die Woche so. Ne, da kann, hat nichts mit Wankelmütigkeit zu tun, aber es sind dann jetzt halt trotzdem dann auch wieder 4 Siege in Folge in der Liga, egal wie auch immer die jetzt zustande gekommen sind. Und das ist jetzt erstmal Platz 5 und man steht vor Inter da.
Und 2 Punkte hinter Platz 3.
Genau.
Ja.
10 hinter Napoli.
Klar, klar.
Wie viele Punkte stehst du hinter mir im Tippspiel?
Wenige Punkte, aber sehr viele Plätze.
Also alles eng beieinander da, ne?
Ja, ja. Also es sind irgendwie, ich hab 180, glaube ich, und du hast, glaube ich, 184 oder so. Also du hast 4 Punkte mehr auf jeden Fall als ich, aber du bist irgendwie 30 Plätze vor mir.
Krass. Und Iličić 72 hat 213.
Ist ja marschiert an der Spitze, ne?
Ja, Jojo Napoli hat sich Rang 2 von La Dea geschnappt.
Aha.
Also das Duell dann auch.
Den kenne ich doch auch.
Ja?
Ja, es ist, glaube ich, auch in der Transfermarkt-Community sehr aktiv.
Ah, cool. Die Tagessieger vom Wochenende waren Sissou 89 und Baltic Sea 1965. Beide mit 20 Zählern.
Guck mal, auf Platz 5, HIH86, das ist ja auch ein Nachbar von mir, ne?
Echt?
Ja, also mein direktes Umfeld sozusagen ist auch am Start.
Stark. Okay, stark. Sehr gut. Meine Lieben, das soll es gewesen sein an dieser Stelle erstmal. Nächste Woche haben wir die englische Woche und den letzten Spieltag aufzubereiten. Vielleicht macht ihr euch bei Gelegenheit auch schon mal so langsam damit vertraut, wie eine Top 11 der dezimierten Vorrunde aussehen könnte oder der einfach der Prä-Katar-Saison.
Katar wie der Rapper?
Ja, genau. Vielleicht kann man da mal, vielleicht macht man da mal schon mal was. Mal so eine kleine Top 11 kann man schon mal einstreuen irgendwo, meine ich.
Nächste Woche schon?
Oder vielleicht die Woche danach, aber ich habe ja gemeint, die sollen sich mal so langsam anfangen, Gedanken zu machen.
Ja, genau. Finde ich gut.
Ja. Hoffe ich, das hat euch heute gefallen. Auch mit der ganzen Stadionerlebnisse und Unterbrechungen. Ich glaube aber, für mich war es ganz schön so. Stimme wurde ein bisschen geschont. Und, stopp! Eine Frage aus der Community hätte ich fast vergessen. Und zwar, auch ein André hat gefragt über die Kollegen von FUMS, wie sich denn Marin Pongracic bei Lecce schlägt. 7x90 Minuten oder so hat er gemacht. Jetzt am Wochenende habe ich ihn nicht gesehen. Am Spieltag zuvor, gegen wen hatten sie da gekickt? Das war gegen Juve, da bei Fagioli. Er hat ein, zwei Aussetzer hinten drin gehabt in den letzten Spielen. Aber ich meine, er hat sie schon festgespielt.
Das auf jeden Fall. Nun ist Lecce allgemein, glaube ich, nicht so mega überzeugend. Durchgehend. Also gut, sie sind Aufsteiger und stehen nicht auf dem Abstiegsplatz. Das ist aller Ehren wert. Wir haben auch bei Weipen nicht die schlechteste Defensive. Also vielleicht liegt das ja auch an ihm. Also haben sie sogar mit Abstand von den untersten 12 am wenigsten Gegentore kassiert. Ja, vielleicht liegt das ja auch an Pongracic.
So. Marin Pongracic, Marco Marin, wer fällt dir dazu ein?
Oha. Marco Arnautovic.
So, das passt doch dann auch.
Das ist das Best of both worlds.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Mario, dir auch. Ciao, bis dann.
Dir auch, mach's gut. Ciao, ciao.
Fooms.